Am Anfang war das Wort. Und das Wort war, liest du dir bitte bis Samstag das 40-seitige Regelheft durch. Wir schreiben das 42. Jahrtausend. Oder vielleicht ist es auch erst 14 Uhr am Samstagnachmittag. Ich weiß es nicht mehr. Zeit verliert jede Bedeutung, wenn man Twilight Imperium spielt. Man sagt allerdings, im Weltraum hört dich niemand schreien. Das stimmt nicht. Meine Nachbarn haben mich sehr wohl schreien hören, als mein Sitznachbar in der 8. Stunde unser Handelsabkommen aber meine Flotte vernichtete und mir grinsend einen Promissory Note in die Hand drückte, der so viel wert war wie ein Rubel an der Börse. Dies ist kein Spiel. Es ist eine diplomatische Simulation, bei der Freundschaften geschmiedet werden, nur um sie für einen einzigen Siegpunkt in den Schmelzofen zu werfen. Es ist Risiko für Leute, die Excel-Tabellen lieben. Es ist Monopoly im Weltall, aber mit Todesstern und juristischen Debatten über die Geschäftsordnung des Galaktischen Senats. Schnallt euch an, bestellt genug Pizza und sagt euren Familien, dass ihr sie liebt. Ihr werdet sie eine Weile nicht sehen. Wir fliegen nach Mikator Rex. Wir sind im Spieleplausch. Hallo David.
Hey, hey Patrick.
Oh, hi. Und hallo Dirk.
Hallo Patrick, hallo David.
Hey, hey. Hey, schön, eine neue Stimme hier zu hören. Ich ignoriere dich einmal kurz, David. Ich möchte jetzt mit unserem Experten hier sprechen.
Ich gehe raus.
Ja, ciao. War auch schön mit dir, endlich mal wieder dich zu hören. Ja, hi Dirk, schön dich hier begrüßen zu dürfen, der Star der BGT sozusagen.
Danke für die Einladung, Patrick. Freue ich mich sehr drüber.
Sehr gerne. Wie geht's dir erst einmal? Wie läuft's? Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, soweit du das willst, oder euer Podcast-Projekt. Ich meine, das ist sowieso viel bekannter als alles, was hier gerade läuft, aber ja. Vielleicht einfach trotzdem mal.
Wir haben so viele Podcasts in der Brettspielszene, da ist jedes eine Bereicherung, finde ich. Ist echt toll zu sehen, wie viel Content da in letzter Zeit entstanden ist. Ja, ich bin der Dirk, man kennt mich auch als Brettspielpony, gar nicht mehr so viel auf Instagram, weil ich dann nur aus nostalgischen Gründen den Account noch besitze, damit ihn mir keiner wegnimmt sozusagen. Ansonsten bin ich auf Mastodon unterwegs oder eben mit der BGT, einem Podcast, den wir ja gemeinsam mal geschafft haben, Patrick.
Oh ja, richtig.
Vor langer, langer Zeit mittlerweile, schon echt viele Jahre schon her, da haben wir uns irgendwie kennengelernt über Instagram, über diverse Challenges und dann dieses Podcast-Projekt gestartet und ja, dich im Grunde für den Podcast angefixt so ein bisschen. Ne?
Das dann richtig, richtig. Wobei ich glaube, nicht von Anfang an dabei war, da
ja, aber kurz,
so 4-5 Folgen später oder so.
Ja, aber wirklich, also ich glaube, es war noch weniger, es war quasi von Anfang an.
Ja, die
Kultur-Folge
war es auf jeden Fall.
Ja. Schon Founding-Member gewesen. Ja, wir machen da jede Woche Dinge über Brettspiele. Das Coole bei uns ist, glaube ich, kann man schon so sagen, dass wir sehr breit gefächert sind, so von irgendwie, ja, alle möglichen, also da kommt alles irgendwie auf den Tisch, von irgendwie Solo-Abenteuerbüchern bis irgendwie den fettesten Tabletop-Sachen, ist alles dabei. Mittlerweile haben wir eine ganz feine Community auf dem Discord gepflegt, treffen uns einmal im Jahr auf einer Burg in der Eifel zum Zocken, das ganz cool ist. Ja, und irgendwie hat das mein Leben insgesamt sehr bereichert, dieses Podcast und mit Brettspielen außerhalb der eigenen vier Wände beschäftigen.
Ja, sehr cool. Was das mitzuerleben, wie das gewachsen ist, das war auch eine große Freude. Ja, irgendwie hat das dann zeitlich alles so nicht mehr hingehauen. Ich wollte mehr podcasten, als ich konnte, und dann ist dadurch Spieleplausch entstanden, ja. So ist Aber es. Wir sind ja nicht außer Welt und können so miteinander sprechen. Ist doch
genau,
auch schön.
Genau, so ist es.
Cool. Ja, wir sprechen heute über Board Game Geek Platz Nummer 6, Twilight Imperium. Das ist dein Spiel, das Spiel, wofür du monatelang nicht schlafen kannst, weil du dich auf die nächste Spielrunde freust. So kann man es schon ganz gut beschreiben. Du bist derjenige, der alles besitzt, in Ultra High Deluxe wahrscheinlich auch noch, und jedes Mal auf der Burg es 50 Leuten beibringen musst, damit alle dieses Gefühl erleben, welches du in den Podcast-Folgen beschreibst.
Genau, genau. Ja, also ich besitze tatsächlich alles davon, von der 4. Edition. Das ist auch die einzige, die ich besitze. Es gibt gar nicht so viel Deluxe-Kram. Das ist ganz cool, ist einfach das Spiel. Das ist so, wie es ist. Und es gibt keine weiteren Deluxe-Komponenten, außer man lässt sich irgendwelche drucken oder bei Etsy sich bestellen. Der Dennis hat mir freundlicherweise ein Insert gedruckt mittlerweile für den ganzen Kram. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Das hat dann irgendwann nicht mehr so alles gut gepasst. Genau, und letztes Jahr auf der Burg haben wir 4 Tische, Twilight Imperium gespielt, an 2 Tagen jeweils 2 Tische mit insgesamt dann ja 32 Leuten. Sehr cool.
Krass.
Großes Fest.
Krass, das ist auch schon eine Ansage, ne? Das kann. Und du hast alle Partien mitgemacht irgendwie.
Ja, ich habe nur also, wir haben 2 parallel, also ich habe 2, ja. Ich habe dann nur 2 gespielt, leider.
Ja. Okay. Ah, das geht besser, Dirk.
Ja, ja, es geht dann nicht immer, dass alle mit dem Pony spielen. Aber dieses Jahr auf der Burg haben wir uns ein paar Sachen überlegt, weil es ist dann doch immer so ein großes Invest, dieses Spiel zu spielen. Da kommen wir bestimmt noch drauf. Und da haben wir uns so ein paar Sachen überlegt, wie man trotzdem den Leuten einen Einblick geben kann, ohne dass sie 8 Stunden oder mehr da investieren müssen.
Ja, das wäre doch mal was für Leute, die vielleicht noch nicht die Burg kennen, auch hier von unseren Zuhörenden. Schaut mal auf jeden Fall dann bei der BET rein, damit ihr da vielleicht auch noch, ja, dieses Jahr wird schwierig, aber falls sich das für nächstes Jahr dann durchgesetzt hat, dass ihr da das Erlebnis habt.
Genau, wir werden auf jeden Fall berichten darüber, wie das gelaufen ist. Bin mal gespannt, ist so ein bisschen experimentell das auszuprobieren, aber ja, wir haben noch so ein paar coole Ideen, den Leuten das ja anders oder nahe zu bringen, ohne diesen ganz großen Zeitinvest. Wird trotzdem bestimmt 4 Stunden dauern, aber ist dann nochmal eine andere Ansage als den ganzen Tag.
Als 8 Stunden.
Ja.
Ja, cool. Dann lass uns doch mal auch den David hier ein bisschen hören. Du hast das Spiel in letzter Zeit öfter gespielt.
Klar. Ja, direkt als Vorbereitung auf diese Folge, klar. Ich habe auch einen Kumpel und der ist halt der, also mein Twilight Imperium Mensch. Er liebt Sci-Fi, er liebt Spiele mit Negotiation, er liebt Spiele mit Spaceships und wenn er nicht Eclipse spielt, dann spielt er Twilight Imperium mit uns und er hat auch so eine Hassliebe zu dem Spiel, aber wir konnten es jetzt an 2 Wochenenden spielen tatsächlich und es ist jedes Mal ein Erlebnis auf jeden Fall und
ja, ich habe nicht allzu viel Erfahrung tatsächlich. Ich habe hauptsächlich die Erfahrung, die wir einmal gemacht haben, dann
genau.
Auf dem internen Board.
Die war nicht so richtig repräsentativ, das stellen wir immer wieder fest, aber du hast es zumindest mal gespielt.
Ich habe es zumindest mal gespielt, genau. Ja, eigentlich wollten wir uns sowieso nochmal treffen, ne, für ein Finale, David. Und das wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen, um auch das nochmal zu spielen, aber dazu kam es jetzt leider nicht vor der Folge.
Ja.
Aber vielleicht kannst du uns mal kurz reinholen, dieses Spiel, David. Wie funktioniert dieses Spiel? Worum geht's?
Das ist ja jetzt schon gruselig, das vor dem Dirk hier sagen zu müssen, aber also, um es kurz anzureißen, Mechator Rex wurde genannt und genau da finde ich es mal ein guter Einstieg. Also so lore-wise ist das so das Universum in der Zukunft. Es gibt verschiedene Spezien, die wir halt übernehmen können oder auch Roboter, also verschiedenste intelligente Dinge. Und wir schlüpfen in diese Rolle und anscheinend gab es mal ein zentrales Imperium auf Mechator Rex, das hat das Universum kontrolliert und das ist aber in sich zerbrochen, da gibt es bestimmt noch mehr Lore, Dirk, bitte korrigier mich und wenn ich das richtig verstehe, ist es jetzt das prestigewürdigste, was wir alle machen können, Mechator Rex wieder zu besetzen und wir starten halt alle in einer so unserer Ecke des Universums. Und wollen eben, auf Mechator Rex. Und sobald man dann ankommt, also sobald ein Spieler da ankommt, hat der ganz schön viel politische Einflussnahme. Und wir fangen an mit dem Politikteil des Spiels. Also da kommt dann in der Hälfte, sag ich mal, des Spiels nochmal ein ganz neuer Angle hinzu, ganz viele neue Mechanics hinzu. Und was wir von Runde zu Runde machen, ist, das Spiel läuft in verschiedenen Phasen ab. Und anfangs suchen wir uns 2 Aktionen, so von 12, glaube ich, aus, die wir dann machen können in unserer Runde. Und die sind auch sehr, sehr, sehr verschieden. Ich würde jetzt ungern über alle 12 gehen.
Alles
gut. Aber abgesehen von diesen 12 bauen wir halt unsere Schiffflotten auf, unseren Tech-Tree auf und haben verschiedenste Möglichkeiten, eben diese Flotte aufzubauen und versuchen verschiedene Planeten zu auszubeuten, dass wir da die Ressourcen bekommen. Und ich weiß nicht, ist es das Spannende ist, glaube ich, vielleicht dann, also das Besondere an Twilight Imperium ist dann nicht, dass es nur dieses, es gibt ja viele Spiele, wo man mit Spaceships gegeneinander fightet, aber das Coole ist eben dieser Politikfaktor. Also sobald du auf Mechator Rex ankommst, wird jede Runde gezogen und gevotet eine neue Regel für das Spiel und die können es echt in sich haben. Und das Spiel sehr, sehr drehen und sehr, sehr lustig sein. Und ja, da fährt die Diplomatie nochmal einen Notch hoch. Ja. Ich weiß nicht, Dirk, was würdest du noch ergänzen wollen als Liebhaber vielleicht?
Ja,
die Leute, die gar nicht das kennen, ja.
Genau, es sind 8 Strategiekarten, aus denen gewählt werden.
Ja,
perfekt. Und ihr habt dann immer, ihr spielt zu viert.
Viert oder sechst, ja.
Ja, und also zu sechst nimmt man dann nur eine und zu viert sind es dann eben die zwei. Das nur so als Klarstellung. Ansonsten, ja, es ist relativ gut auf den Punkt gebracht. So lore-wise ist es genau das gewesen. Es gab das große Lasax-Imperium. Das ist vor vielen tausend Jahren dann zusammengebrochen, weil sich kleinere Völker irgendwie gezankt haben und gesagt haben, wir wollen auch mal jetzt am Drücker sein. Und ja, der Sitz des Imperiums ist eben auf Mekkator Rex. Und lustigerweise ist Mekkator ein Anagramm für Camelot. Das ist immer ein ganz lustiges Fun. ja, und da geht es halt darum, da diesen Planeten wieder zu besetzen und das Imperium wieder neu aufblühen zu lassen. Jetzt nach vielen tausend Jahren haben sich alle wieder so weit aufgepäppelt, dass sie wieder in der Lage sind, galaktische Konflikte auszutragen. Das Spannende an dem Spiel ist zum einen der zeitliche Umfang. Wir hatten es ja eben schon gesagt. Du planst im Grunde den ganzen Tag dafür ein, auch in deiner anekdotenhaften Einführung. Patrick, hast das ja klar gemacht. Das bedeutet Vorarbeit. Man muss sich irgendwie schon in die Regeln so ein bisschen einlesen. Wie viel, können wir vielleicht gleich mal drüber sprechen, was da so Strategien sind. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Und dann dieser, ja, sehr interaktive Aspekt des Spiels, dass man über alles Mögliche reden kann. Das Spiel bringt viele Mechaniken mit, die das unterstützen, wo man drüber reden kann, wo man Dinge tauschen kann. Die sind total unterschiedlich stellenweise, je nachdem, was für ein Volk du spielst. Und das macht es dann im Endeffekt dann den Reiz aus. Und es ist gar nicht so mechanisch kompliziert. Es ist halt einfach viel Zeug. Das macht es halt sehr unübersichtlich, so gerade am Anfang. Aber so in der Grundmechanik ist es relativ straightforward. Und die Tiefe und das Absurde und die ganzen Geschichten, die dabei entstehen, eben durch die Länge des Spiels und die hohe Interaktivität zwischen den Spielen, würde ich so ergänzen noch.
Ich würde auch unterstreichen wollen, dass diese Länge oft irgendwie an der Interaktion liegt. Also gerade dieses Verhandeln, wenn man das mal messen würde, ist, glaube ich, tatsächlich dann irgendwie der Bulk von diesem Spiel oft, weil mechanisch gibt es viele Spiele, die vielleicht ähnliche Sachen machen, wenn es jetzt nur so im Aufbau, also diesen 4X-Teil geht.
Ja, Twilight Imperium 4, hast du erwähnt, dass man 10 Punkte erreichen muss, damit man gewinnt? Ich glaube, das hatten wir noch nicht gehört.
Nee, ich habe auch schon,
Endgame. Das ist verhältnismäßig wenig dafür, dass man dann 8 Stunden eben an diesem Spiel sitzt.
Ja, aber das macht es auch tatsächlich spannend, weil es sind halt exakt 10 Punkte und es gibt auch, das sind die Leute nicht mehr gewohnt. Es gibt nur eine einzige Person am Tisch, die diese 10 Punkte erreichen wird. Nicht irgendwelche anderen und dann gibt es einen Gleichstand. Nein, nein. Es wird in der Reihenfolge diese Punkte vergeben und wer als erster darauf landet, hat halt gewonnen. Und dann gibt es auch keinen danach, aber ich hätte auch 10 erreichen können, ja, hast aber nicht. Und das ist eine durchaus interessante Dynamik, vor allem am Ende des Spiels. Da muss man die Leute dann abholen, wenn man das erste Mal mit ihnen spielt, das immer mal wieder darauf hinweisen. Das erklärt man am Anfang, das haben die in Regelvideos gesehen, das erklärt man zwischendurch nochmal. Und irgendwann, wenn es dann ans Punkten geht und dann die Endphase eingeläutet wird, dann wird es den Leuten dann tatsächlich klar, Moment mal, wenn... Wie nur einer gewinnt.
Ja, nur einer. Und dann fangen auf einmal die Fragen an, ja, wie rumscoren wir? Was kommt zuerst?
Genau. man kann das auch bis 14 Punkte spielen. Ja, die Variante gibt es auch. Das habe ich überschaubare Mengen Male gemacht. Ändert das Spiel recht drastisch, würde ich sagen, weil dann das Balancing einiger Völker ein bisschen off ist. Einige Völker dazu neigen, hinten raus sehr, sehr stark zu werden. Wenn du bis 10 spielst, dann werden die an der richtigen Stelle gecuttet. Wenn du bis 14 spielst, dann halt nicht.
Das haben wir uns noch nie getraut aufgrund der Länge. Wie lange geht das
denn? Ja, das geht dann einfach nochmal deutlich länger, weil die Punkte hinten raus, also vielleicht ist das ein guter Punkt, das zu erklären, Patrick, wie diese Punkte zusammengestellt werden.
Ich würde da gleich auch noch mal gerne drüber sprechen. Also
ja, gerne drüber sprechen, ja.
Also es gibt so Aufträge, darüber macht man Punkte hauptsächlich. Es gibt so, je nachdem, mit welchen Erweiterungen man spielt, auch noch andere Möglichkeiten, aber hauptsächlich gibt es erstmal Aufträge. Da gibt es eben öffentliche Aufträge, die können alle werten und die sind aber nicht von Anfang an bekannt. Die werden am Ende jeder Runde, werden da weitere aufgedeckt. Man startet mit 2 und dann gibt es am Ende jeder Spielrunde eben einen weiteren, den man dann werten kann. Man kann pro Runde nur einen einzigen davon werten. Das heißt, das Punktetempo ist relativ überschaubar, wenn man das jetzt so hört. Es gibt ja noch so Geheimaufträge, da kann man 3 von insgesamt im Spiel sammeln. Von diesen öffentlichen Aufträgen, die einen Punkt geben, gibt es 5. Und dann gibt es Aufträge, die 2 Punkte geben. Und wenn man das jetzt zusammenrechnet, dann gibt es 5, die machen 5 Punkte. Dann nochmal 3, um irgendwie auf dann 8 Punkte zu kommen. Und dann braucht man noch einen von diesen Stufe 2 Aufträgen, um auf 10 zu landen. Und diese Stufe 2 Aufträge sind alle Mist. Die sind alle sackschwer. Einige sind schwer und andere sind besonders schwer. Und manchmal hat man Glück und dann kommt es so in die Reichweite. Aber die sind alle nicht so einfach. Und wenn man dann bis 14 spielt, dann muss man halt viele von diesen sehr schwierigen Dingen erreichen. Deswegen zieht sich das dann sehr, sehr viel. Ja, ist nicht meine präferierte Spielweise. Wie gesagt, habe ich irgendwie 1, 2 oder 3 Mal vielleicht gemacht und den brauche ich nicht nochmal.
Du hattest jetzt erwähnt, dass bestimmte Völker eben dafür sorgen, aber würdest du jetzt sagen, dass es irgendwelche Völker gibt oder welche Völker würdest du blutigen Anfängern empfehlen, vielleicht Leute, die jetzt noch nichts damit zu tun haben, wenn man jetzt so eine Viererrunde mit 9 Spielern irgendwie mal so oft an den Tisch setzt, welche Völker könnte man da am besten verteilen?
Also wenn wir darüber, dann müssen wir sowieso weiter ausholen, wenn wir darüber sprechen wollen, wie wir Leute an dieses Spiel heranführen.
dafür sind wir doch hier, oder?
Genau, also da habe ich mir viele Gedanken zu gemacht in meinem Leben.
Nicht nur für diesen Podcast.
Genau, nicht nur für diesen Podcast, nein, ich habe das, und ich würde mal ganz frech behaupten, dass mir ganz gut gelingt, mittlerweile Leute in dieses Spiel einzuführen. Ob das dann tatsächlich so ist, das müssen dann die Leute beurteilen, die mit mir spielen. Aber ich gebe mir auf jeden Fall, also ich habe mir auf jeden Fall Gedanken gemacht. Zum einen dieses Regellernen. Das ist eine Menge Zeug. Ich mache es mittlerweile so, ich schicke den Leuten die RTFM-Videos, weil das meiner Meinung nach die besten Videos sind, die sind dummerweise auf Englisch. Also für Leute, die nicht so viel mit Englisch anfangen können, ist das relativ schwierig. Es gibt eins von Better Board Games, aber leider nur für das Grundspiel ohne Erweiterungen. Und daher fällt das dann so ein bisschen raus. Aber diese RTFMs sind relativ kompakt und erklären einmal alles. Das sollen die Leute sich angucken, damit sie es mal gehört haben. Ich erwarte nicht, und das ist, glaube ich, auch gut, nicht zu erwarten, dass sie das danach spielen können. Was wir dann am Spieltag machen, ich habe eine relativ fancy Präsentation mal vorbereitet, die ist dann wird auch immer aktualisiert mit Erweiterung und sowas und kommt Feedback rein, wo ich dann nochmal in so einer guten halben Stunde das Spiel nochmal so in den Grundzügen erkläre. Da hangel ich mich an diesen Strategiekarten entlang, weil, das hatte David ja eben schon gesagt, ist so relativ zentral, was da passiert. Und die geben so die Hauptaktion vor, die du in deiner Runde dann eben tust. Da erkläre ich dann immer auch so ein paar Metasachen, so ein paar Tipps, wie man verhandelt, damit die Leute sich da nicht unnötig lang mit aufhalten. Also gerade in der ersten Partie kann man das natürlich machen, aber dann wird das Spiel doch sehr, sehr zäh. Also es gibt so ein paar Dinge, die haben sich einfach etabliert, die kann man einfach dann tun. Und dann hat man auch ein gutes Spiel und dann kann man in weiteren Runden gucken, ob man dann, wo man das noch weiter tiefer einsteigt in die Verhandlungen. Was ich dann zum Beispiel auch mal mache, ich sage hier, es gibt keine Geheimabsprachen, alles wird am Tisch besprochen. Wenn ihr dann jetzt beim Kaffee holen oder vom Klo zurück einen trefft und dann irgendwas mit dem bequatscht, geschenkt, aber im Grunde nicht, wir gehen jetzt mal eine halbe Stunde vor die Tür und dann reden wir darüber, was wir dann die nächsten 5 Minuten vielleicht tun könnten. Das machen wir nicht. Das führt irgendwie, bereichert das Spiel gerade in so einer Anfängerrunde nicht so wirklich. Und dann geht es eigentlich in der Runde direkt los. Was ich dann auch immer mache, was sich bewährt hat, ich stage quasi sowohl die Galaxie als auch die Aufträge. Also die Galaxie bereite ich vor. Das macht man sowieso in der Regel, dass man die vorbereitet, aber wir draften da nicht irgendwie großartig, sondern ich baue einfach eine schöne Galaxie, die sehr reichhaltig an Ressourcen ist, an Einfluss, an Zeug, dass man so ein bisschen Interaktion hat, aber dass man im Grunde von allem immer alles hat. Die Leute können sich Fraktionen auswählen, welche da empfehlenswert sind, da komme ich gleich zu. Und dann geht es im Grunde schon los. So, und dann suche ich eben Aufträge raus, die Spaß machen, die nicht zu schwierig sind, die das Spiel nicht zu träge machen. Das ist dann so semi-zufällig natürlich. Und ich weiß natürlich, was für Aufträge kommen. Aber die Leute, die gegen, also wenn ich jetzt mit Anfängern spiele, ob ich jetzt weiß, welche Aufträge kommen oder nicht, ändert nichts an meinem Vorteil gegenüber den anderen Spielen. So, deswegen.
Es sei denn, du spielst genau rein, aber naja, das machst du natürlich nicht, weil wenn du
das erste Mal gegen neue spielst. Genau. Also das wird es dann natürlich dann ändern, aber das macht dann ja keinen Sinn, dann spielt ja keiner mehr mit mir. Das heißt, da sorge ich dafür, dass das irgendwie ein cooles Gesamterlebnis wird für die Leute, weil einfach die Aufträge das so ein bisschen ja auch steuern, weil die geben ja vor, was man machen muss. Man muss darauf hinarbeiten. Ja. Das ist eingangs so gesagt, Patrick, es ist im Grunde Risiko, aber es ist eben genau nicht Risiko, weil wenn du nicht auf diese Aufträge spielst, dann wirst du keine Chance haben. Da muss man darauf hinarbeiten. Ja. Und so ein paar dieser Aufträge liegen quasi auf dem Weg, wenn man bestimmte Dinge sowieso tut. Ne? Wenn du Sachen erforschst, wenn du einfach rumfliegst, dich ganz normal ausbreitest, dann einige dieser Aufträge kannst du einfach schaffen, wenn du das sowieso tust, was man in diesem Spiel tut. Deswegen ist das da immer ganz cool. Ja, und dann geht es darum, natürlich die Leute irgendwie abzuholen, ne? Irgendwie zu sagen, hier, pass mal auf, das könntest du jetzt machen und natürlich nicht die zu übervorteilen und zu gucken, dass alle irgendwie mit dabei sind und am Ende alle die Möglichkeit haben, im Grunde auf die 10 Punkte zu kommen. Das ist so quasi mein Rezept, wo ich die Leute versuche abzuholen und sie engaged zu halten über 8, 9, 10 Stunden dann.
Das ist schon immer ein krasses Event, ja. Aber du hast noch nicht die 4 Völker genannt.
Genau, also es gibt ja mit allen Erweiterungen, also das Grundspiel, dann die erste Erweiterung Prophecy of Kings und dann die zweite Erweiterung Thunder's Edge, haben wir mittlerweile 30 Fraktionen, aus denen ausgewählt werden muss. Die sind beliebig kompliziert in der Sache. Und im Grunde sage ich den Leuten einfach, nehmt das, was euch einfach thematisch anspricht, wo ihr sagt, vielleicht ist das Bild lustig, dann nehmt das. Es gibt so ein paar, wo ich sage, also wenn ihr die spielen wollt, okay, aber das ist eine Herausforderung. Dazu gehört zum Beispiel das Necrovirus. Dazu gehört zum Beispiel, gehören im Grunde alle Fraktionen aus der Thunder's Edge Erweiterung. Die würde ich auch eher sagen, nimm die mal nicht. Mit so ein paar Ausnahmen, aber da sind auf jeden Fall auch ein paar Verrückte dabei. Ich würde den Leuten auch abraten, die Mahak zu nehmen. Aber das war es eigentlich auch schon. Also so richtig viel Ausschluss gibt es nicht. Aber ja, das Necrovirus und die Markt sind so, wo ich sagen würde, okay, überleg dir nochmal, ob du die wirklich spielen willst.
Für Kontext, was machen die? Was sind
diese, das Necrovirus, also du hattest ja eben schon gesagt, David, du kannst Technologie erforschen. Das Necrovirus kann keine Technologie erforschen. Das tut es einfach nicht. Ist nicht in der Lage dazu. Die möchten trotzdem Technologie haben. Die bekommen Technologie, indem sie die kopieren. Aber die kopieren sie nicht einfach, wenn man sagt, gib mir doch mal Technologie, David. Sondern die müssen dafür Kämpfe gewinnen. Das heißt, du musst mit denen ziemlich viel am Kämpfen. Und wenn du die das erste Mal liest, denkst du, okay, mit denen kämpfe ich immer nur. Das führt zu nichts. Das muss man so ein bisschen anders rangehen, damit das klappt. Hinten raus sind die extrem mächtig. Aber ja, das ist nicht so ganz so straightforward, wie man die packen muss. Die Mahakt hingegen, die sind quasi die Herrscher der Galaxie vor dem Imperium, was vor einigen tausend Jahren Mechatorix. Also die wurden von den vorherigen Herrschern überworfen und sind jetzt wieder am Start. Die sind auch sehr, sehr interessant, aber die spielen sich auch so ein bisschen strange. Die haben so ein paar Sachen, die einfach Grundregeln dieses Spiels brechen. Und das ist sehr verwirrend, warum das dann auf einmal geht und wie das dann zusammenspielt. Ist cool, wenn die dabei sind in so einer Neulingspartie. In der letzten Partie habe ich die nämlich gespielt. Das ermöglicht anderen Leuten viel. Aber also Neulinge, die spielen lassen, die werden vielleicht nicht ganz so viel Spaß damit haben. Ansonsten nimmt Fraktionen, die die keine Probleme haben von Anfang an. Es gibt so ein paar Fraktionen, die nicht einen ganz optimalen Start haben, aber es gibt halt sowas wie die Jolnar, die Hakan, das Baronat von Letnev, die Sol-Föderation, die Argent Flight. Solche Fraktionen haben im Grunde alles, was sie brauchen von Anfang an. Die haben einen relativ klaren Weg, was sie tun sollen, und du wirst wenig Probleme haben. Du hast Dinge, mit denen du handeln kannst, mit den anderen, die die anderen Leute haben wollen. Das ist dann ganz cool, sowas.
Sehr cool. Es gibt ja noch diese, ja, Promissory Notes, diese Versprechenskarten, ich weiß nicht, wie ist der deutsche Ausdruck?
Vertragskarten sind es.
Vertragskarten. Da ist doch auch eine Karte bei der man quasi einen Siegpunkt irgendwie hergibt oder so. Warum würde ich die trotzdem ausspielen? Ich fand das, ich habe so ein bisschen nur noch recherchiert, damit ich das Ganze so auf den Plan kriege.
Ja, ich erinnere mich, das hatte ich auf jeden Fall verwirrt, diese Karte zu spielen. Ja. Genau, es gibt eine Reihe von Vertragskarten oder Promissory Notes auf Englisch dann, die allgemein sind, die haben alle, und dann gibt es jeweils eine, die hat, ist volksspezifisch. Die meisten davon, also man kann die alle handeln gegen irgendwas, gegen was auch immer, und die Unterstützung für den Thron tauscht eben oder verkauft einen Siegpunkt. Und den gebe ich ab. Ich gebe einen Siegpunkt ab, und dafür kann ich aber nicht angegriffen werden, weil wenn ich angegriffen werde von der Person, die den Siegpunkt erhalten hat, dann verliert die den Siegpunkt wieder. Das heißt, das ist typischerweise, macht man, das nennt man dann einen Support-Swap, weil es auf Support for the Throne auf Englisch heißt, und dann entweder mit einem meiner Nachbarn oder vielleicht gegenüber auf dem Board tausche ich den, also wir wechseln den einvernehmlich, und dann kriegt jeder von uns einen Siegpunkt. Und wir sagen halt, okay, wir greifen uns ja nicht an, weil wir brauchen diesen Siegpunkt. Weil, wenn ihr nur mal zurückdenkt, ne, es gibt 5 öffentliche Aufträge, die 5 Punkte bringen, 3, die einen Punkt geben, diese geheim. Mit diesem Unterstützung für den Thron habe ich dann noch einen weiteren. Das heißt, ich brauche nur noch einen einzigen Punkt, um zu gewinnen. Und David hat es eben noch nicht so ganz klar vielleicht benannt, wenn man Mechator Rex einnimmt, kann man da auch Siegpunkte bekommen. Also derjenige, der diesen Planeten hält, ist in der Lage, Siegpunkte zu generieren.
Cool. Was sind denn das für politische Entscheidungen, die man da, oder wofür votet man da genau? Also ich habe irgendwie gelesen, man darf nicht mehr sprechen am Tisch oder sowas. Solche Entscheidungen können da vorkommen. Ist das richtig?
Nee, das gibt's nicht, dass man nicht mehr sprechen kann. Also
okay, dann habe ich da vielleicht was falsch gelesen, aber.
Also man, wie David eben gesagt hat, ne, da kann man halt diese Diplomatie wird einfach nochmal so ein Level hochgedreht. Ne? Da ist noch alles Blümchen dabei. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Direktiven und Gesetzen. Gesetze sind eben so dauerhafte Veränderungen des Spiels, bis sie wieder weggeräumt werden, das kann auch passieren. Und Direktiven werden sind einmalige Effekte, die abgehandelt werden. Und da ist halt so Sachen bei, alles, was auf Mechator Rex ist, wird zerstört. Aber mit einer 50-50-Chance. Entweder wird alles zerstört oder alle kriegen 2 Technologien. So, eins von beiden. Sowas ist dabei. Oder jemand hat die Möglichkeit, Strategiekarte zu tauschen, einmalig im Spiel. Da muss ja abgestimmt werden. Einer von uns 6 kriegt so eine Karte und dann kann er einmalig damit Strategiekarten tauschen.
Oder alle Infanterie wird auf einem Planeten zerstört, glaube ich, gibt es auch.
Genau, sowas. Das
jetzt mal betroffen. Und Minister of Peace ist auch ganz schön. Man kann Leute voten in ein, die kriegen dann einen neuen Titel oder einen Minister, weiß ich auch nicht, Status. Die dürfen dann zum Beispiel einmal einen Kampf negieren, zum Beispiel. Also solche Sachen.
Genau.
Und das ist schon saumächtig und du musst einen wählen. Wenn du nicht gerade die Intrige hast, um das abzublocken, dann wird das auch in Effekt kommen. Und eigentlich willst du es vielleicht gar nicht. Also selbst die Person, die betroffen wird, will das vielleicht gar nicht. Ja.
Das ist immer sehr spannend, wer dann dahin gewählt wird, wie das so hin und her geht und wie man das gibt. Das ist immer ein sehr lustiger Teil.
Cool. Ja, das klingt schon alles sehr... sehr gut. Also wenn ich das so einfach nur so höre und einfach mal die Zeit außen vor lasse oder dieses Investment, was man da in dieses Spiel stecken muss, dann kriegt man schon echt Bock darauf, das Spiel nochmal zu spielen oder auch öfter zu spielen und auch diese ganzen Fraktionen kennenzulernen. Die spielen sich ja schon alle unterschiedlich. Wenn man jetzt mal anguckt, allein die Runde, wo ich dabei war, wie unterschiedlich die einzelnen Leute dann auch die Rollen ausgeführt haben. Dennis hatte, glaube ich, ja so ein Handelsvolk irgendwie.
Ja, der hatte eigentlich ein sehr aggressives Volk, weil er sehr handelsmäßig gespielt hat.
Ah, so war das. Ja. Okay, dann habe ich das falsch aufgenommen.
Aber auch das ist ja durch Diplomatie möglich. Also ich greife dich nicht an, aber ich mache schön Handel mit dir, der für mich vorteilhaft ist. Das ist ja genau eine der Stärken, die du da rausholen kannst an dem Spiel. Genau, das ist ja genau. Schön, dass man sich das als Spielstil dann auch aus einer aggressiven Faction rauspicken kann, wenn man daran Spaß hat.
Ja, definitiv.
Ja. Und zu dem Risikopunkt, was ich da sagte, das war ja auch vor allem darauf, dass es diese Würfelschlachten dann im Weltraum eben gibt.
Ne? Ja, nee, also klar, es ist natürlich, mutet zwischendurch so an, dass man halt um mit Würfeln sich einfach bekämpft. Und da ist natürlich ein großer Glücksfaktor dabei. Da können Dinge auch ganz schief laufen, das gehört einfach dazu. Macht auch den Reiz sicherlich da aus, dass es eben nicht vorbestimmt ist, wie die Kämpfe laufen, sondern eben dieses Risiko mit eingegangen werden muss und dass man auch noch, man hat ja dann so noch so Aktionskarten, wo man noch mal was machen kann. Während der Kämpfe können die anderen noch sagen, ich kann dir noch was hier da dabei steuern und so. Also da, die Kämpfe sehen nicht immer ganz so offensichtlich vielleicht, wie sie wirken.
Ja, das ist das Risikoprinzip.
Genau.
Ja, cool. Sollen wir mal schauen, vielleicht so ein bisschen haben wir es ja jetzt angerissen, bevor wir mehr so unsere Meinung vielleicht noch wiedergeben, was denn die Leute, unsere Zuhörenden
dazu sagen. Ich bin sehr gespannt
zu dem Spiel. Ja, ich auch. Ich kenne ja schon die Meinungen, aber vor allem deine Reaktion darauf.
Ja.
Ja. Machen wir es abwechselnd?
Gerne. Möchtest du wieder starten?
Jo. Soll ich direkt darauf reagieren oder wie machen wir das?
Ja, manchmal sagen wir noch unsere Meinung dazu.
Okay, cool.
Ich glaub, Patrick will einfach nur dein Gesicht sehen.
Ja, ich drücke jetzt mal auf Video aufnehmen, dann lade ich das auch hoch.
Ja. Der erste Kommentar ist von Moritz und er sagt einfach nur ein Wort und zwar lang, Punkt.
Das war's. Ja, soll ich dann mal von hier den ersten Kommentar bei Insta einmal geben? Von gutem Christian, a.k.a. Captain Karacho, dauert viel zu lang.
Ja.
Das ist wahrscheinlich der häufigste Kritikpunkt. Tuto 191 sagt, Hail to the King, Baby, ist schon cool, hab's aber auch erst einmal gespielt. Also ich glaube, das Spiel hat auch so einen Status in der Brettspielwelt als so irgendwas, was ganz oben auf so einem Thron steht, wo man sich erstmal rantrauen muss. Höre ich da so ein bisschen raus,
ja. Ja, würdest du mitgehen?
Hail to the King?
Ja.
Also es ist auf jeden Fall auf einem Thron. Also ich würde sagen, es gewinnt in gewissen Kategorien auf jeden Fall und verdient irgendwo Platz 1.
Okay, spannend. Du siehst es auf jeden Fall ganz oben, Dirk. Ne?
Ja, also, ich rede jetzt nicht von der BGG Top 100.
Nein.
Nee.
Also es ist auf jeden Fall ein Nischending, allein durch die Länge und den Umfang des Spiels. Ne? Ja. Und es ist ja immer, also ich finde es im Grunde ganz viele Spiele haben, also viele Spiele kann man einfach approachen und dann irgendwie sich reinarbeiten, aber beispielsweise so ein Robinson Crusoe, ne? Da habe ich noch keinen von gehört. Boah, was für ein geiles Spiel gewesen, als ich das gelernt habe. Das hat mega Fun gemacht, mich durch diese Anleitung zu quälen. Aber wenn man das irgendwo mitspielt, ist das ja was anderes. Ja. Da gibt es viele Titel von. Bei vielen Titeln ist das nicht so einschüchternd wie bei Twilight Imperium. Erstmal muss das Ding haben. Und wenn du es mittlerweile haben willst, ist es auch echt teuer. Also wenn du alle drei Erweiterungen, also das Grundspiel mit den beiden Erweiterungen besitzen möchtest, bist du halt so 3 bis 350 Euro los, je nachdem, was für ein Deal du erwischt hast. Mhm. Und dafür, dass du es nur einmal im Jahr spielst oder vielleicht überhaupt nur einmal spielst, dann musst du 6 Leute zusammentrommeln, die den ganzen Tag haben, man muss sich diese Regeln reindrehen. Das ist halt nicht so einfach. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr es irgendwo mitspielen könnt, dann tut das.
Ja, die Erfahrung müsst ihr auf jeden Fall machen. Die Würfelhexe schreibt, nach ein paar Partien GMT-Spielen, also ist ein Verlag, der anscheinend sehr bekannt für Wargames und Strategiespiele ist, haben wir ein bisschen noch darüber gesprochen, ist TE4 nichts dagegen im Punkt Komplexität, finde es aber immer noch toll, vor allem das ganze Verhandeln drumherum.
Es spielt halt auf die Stärken ein. Ich glaube, die Stärken sind tatsächlich nicht, wie gesagt, diese War Simulation Anteile, sondern genau das Verhandeln macht's aus. Das ist das, wo man Gänsehaut kriegt oder Spaß hat oder wo man sich auch hinterher noch dran erinnert, wie es war.
Ja.
Alright, Jaggerman Jensen hat eine lange Antwort. ich lese einfach mal. Oha, ich glaube, da gibt es kaum eine einfache Antwort. Das Spiel selbst, die Verhandlungen, die Möglichkeit, die Interaktion untereinander, die das Spiel bieten, finde ich mega. Das Problem, das Spiel dauert zu lange, als ich das im Alltag unterbringen kann und verdrängt zu viele andere Spielmöglichkeiten. Eigentlich müsste man es regelmäßig zocken, um eine Chance zu haben, die Regeln zu durchdringen. Und hierfür fehlt mir dann die Zeit und Muße. Die Lösung? Man hat jemanden, der die Regeln auswendig kennt, einem alles aufbaut und vorbereitet, ein Briefing gibt, worauf man achten muss und der dann ab und zu sich räuspert, wenn man gerade eine ganz dumme Aktion verzapft. Ich glaube, das nennt man betreutes Spielen. Das klingt auch gar nicht mal so fernab von dem, was du eben beschrieben hast.
Genau. Ja. Und ich bin mir sicher, dass er an dich dabei dachte.
Könnte sein.
Ja, das ist ja Nils.
Ja.
Ja, dann habe ich hier noch den guten Game Junk. Ich fasse Game Junk für den Rest von den Instagram-Kommentaren mal zusammen. Der steht quasi jetzt für die anderen auch noch. Der gute Ray, liebe Grüße, gehen raus. Gar keine Lust drauf, in der Zeit, wie man das Spiel spielt, spiele ich lieber mehr Spiele, wo mich das Thema mehr interessiert. Das ist so quasi das, was die nächsten vier Leute auch noch geschrieben haben. Also, dieses Zeitding ist wirklich das, was die Leute abschreckt von diesem Spiel. Wie lösen wir das Problem?
Ich habe jetzt auch nur noch von Christian Kippenkraucher noch eine, die auch praktisch das Gleiche nochmal sagt.
Mach mal besser die von Achim vielleicht noch einmal, das ist...
Okay. Also das ist vielleicht nochmal etwas, was wir nicht gesagt haben. Wir haben noch einmal überbewertet, weil man mit viel Pech schnell rausfliegen kann und dann nur noch Zuschauer ist. Ansonsten sind die Mechaniken sehr interessant und machen auch Spaß, wenn man auf der Siegerstraße ist. Also, ich habe noch nie erlebt, dass jemand rausfliegt, aber es kann natürlich passieren und prinzipiell bin ich bei ihm. Spieler mit Player Elimination sind sehr nervig, vor allen Dingen, wenn es dann noch 1-2 Stunden gehen kann. Und das ist ja in dem Spiel, also die Möglichkeit.
Ja, das stimmt. Das ist definitiv ein Fakt, der da ist. Da ist immer so die Frage, mit was für Leuten spielst du? Wenn man in Twilight Imperium sich entschließt, jemanden zu eliminieren, dann diese Person auch nicht gewinnen. Yes. Das ist einfach ein Invest, der dich nicht zum Sieg führen wird. Und dann ist das einfach irgendwie ein Vibe am Tisch, finde ich, der wenig mit gemeinsam Spielen hat und so destruktiv ist.
Was ich vielleicht als so Sternchen-Version davon sehe, ist, man kann natürlich auch wirklich wenig machen, sobald deine Heimatbasis eingenommen ist. Also es gibt die Mechanik, dass du dann nicht mehr die Objectives scoren kannst, die Public Objectives. Und das ist auch schon, also das ist halt eine valide Strategie, dass die mir jetzt auch schon häufiger begegnet ist. Das heißt, du bist noch im Spiel, weil du hast noch irgendwo Schiffe, aber deine Mainflotte ist halt down gegangen, als sie deine Heimbasis verteidigt hat. Und von da aus kommst du dann auch nicht mehr rechtzeitig rein. Nee. Du bist dann noch nur noch. Also du bist da nicht eliminiert, weil es kümmert sich auch keiner mehr um dein einzelnes Schiff, was noch irgendwo ist, oder dein eigenes Produktionscenter oder deine zwei Planeten irgendwo. Aber ja, im Grunde ist schon klar, du guckst nur noch zu. Das ist mir schon passiert. Es tut natürlich genauso weh. Aber es ist keine Player-Elimination.
Nee, das stimmt. Dein Heimatsystem wird genommen, wenn es ungeschützt ist und du kurz vorm Sieg bist. Dann wird es einfach weggenommen. Manchmal gibt es auch Ziele, die sagen... Besitze den Planeten im Heimatsystem eines anderen Spielenden. Dann muss das auch gemacht werden. Und darauf muss man einfach, das sind dann so Sachen, die passieren in so einer reinen Anfängerrunde, würde ich behaupten, sehr viel einfacher, als in einer Runde mit Leuten, die das schon ein paar Mal gespielt haben und darauf achten, dass alle irgendwie am Ball bleiben. Weil dann wirst du darauf hingewiesen, bist du sicher, dass du kein Schiff in deinem Heimatsystem behalten möchtest. Bist du dir wirklich ganz sicher? Da gibt es eine Fraktion, die mit vielleicht am Tisch sitzt, die das sehr gut ausnutzen kann. Also darüber muss dann gesprochen werden. Und das ist auch etwas, da profitiert der Tisch definitiv von, wenn Leute dabei sind, die das schon kennen, um diese Dinge ins Gespräch zu bringen. Dass du sagst, okay, jetzt müssen wir irgendwas gegeneinander tun. So im Englischen nennt man das dann irgendwann das Winslay-Karussell. Eine doch sehr gängige Meta ist im Grunde, uns geht's allen gut, wir sind nett zueinander, bis in Runde 4, 5, wenn wir dann alle so bei in Schlagweite auf die 10 sind. Und dann fangen wir an, einer nach dem anderen uns Platz zu machen, wer als nächstes gewinnen kann. In der Hoffnung, dass dann der Nächste dann selber gewinnen kann. Das ist so eine Dynamik, die für mich persönlich auch am coolsten ist, aber da wirst du dann halt auch ausgenockt. Aber dann ist es irgendwie auch spannend und episch und tolle Geschichten können dabei erzählt werden. Aber klar, hast dann trotzdem verloren. Aber es ist eben nicht dieses so ein bisschen Runde 1 und wir eliminiert worden oder sowas.
Ja, das sieht doch selten in Runde 1, ja. Das
passiert ja, ja, gut. Ja, aber selbst wenn so in Runde 3 passiert, dann hast du immer noch 4 Stunden, die du dann.
Ja, das wäre vielleicht auch etwas, was wir hier nochmal ganz groß anpreisen sollten, dass vor allem jetzt Leute, wie du schon sagtest, Anfängerrunden passiert es ja vielleicht des Öfteren dann, dass man halt eben diese 4 Stunden dazu gucken muss. Das wäre nicht etwas, was man irgendwie provozieren sollte oder irgendwie ja auch für sich irgendwie dann als Ziel haben sollte, jemanden rauszukicken, weil 4 Stunden dann noch dieses Spiel zuzugucken, nee. Ja, da wird der wahrscheinlich nicht mehr wieder mitspielen wollen, so danach.
Vielleicht auch sonst nichts. Also,
kommt doch nicht zu Umo vorbei. Wir hatten lustigerweise genau das andere in unserer letzten Runde, es war sehr schön. Die letzten 2 Stunden haben praktisch alle 3 Spieler diskutiert, wie wir den Top-Player noch davon abhalten können zu scoren. Und wir hatten keine Chance, die Heimbasis einzunehmen. Wir wussten nicht, ist das ein Public Objective, ist es ein Secret Objective, wie kann sie scoren? Ich glaube, ihr war praktisch 2 Stunden vor Spielende klar, ich kann eh nicht aufgehalten werden. Und es wurde tatsächlich die ganzen Runden, also das ist einfach ein Problem der Spieler, aber wir haben ewig diskutiert, wir haben alles versucht. Und ihr war so langweilig, weil sie wusste, ich habe eh gewonnen. Und die ersten 10 Minuten hat sie sich voll gefreut und so insgeheim gelächelt, haha, kann eh keiner was machen. Und irgendwann hat sie sich nur noch gelangweilt, weil wir auch wirklich, wirklich viel diskutiert haben.
Ja. Ja, aber das ist dann, man hat dann diese Zeit investiert und man will es dann auch ausdiskutieren vielleicht. Aber
ja, richtig, richtig. Ja, und das wusste auch keiner. Also was muss man hier nehmen, um das Secret Objective nicht scoren lassen zu können? Da gibt es viele Möglichkeiten. Es wurde viel recherchiert, es wurde viel ausprobiert, ja.
Ja, wäre es besser gewesen, hätte sie das aufgelöst?
Haben wir uns hinterher auch gefragt, aber sie wollte uns den Spielspaß nicht nehmen. Und ich meine, wir hatten ja auch alle Spaß daran, noch zu knobeln und es zu probieren. Aber es ist tatsächlich, habe ich auch gefragt, so, hey, hättest du nicht einfach sagen können, ey, Jungs, ihr habt eh keine Chance. Aber ja, nee, sie wollte uns den Spaß nicht nehmen, finde ich auch fair. Gute Frage auf jeden Fall.
Ja, dann habt ihr alles richtig gemacht. Habe ich denn
noch
eine gute Frage, die vielleicht so ein bisschen tiefer reingeht?
Vielleicht noch was zu der Länge ganz kurz. Das ist jetzt ein paar Mal gekommen. Dauert zu lang, ist zu lang, was anderes spielen. Also klar, ich finde es immer noch schade, dass der Ray nie mit mir Twilight Imperium spielen wird, aber ich spiele andere Sachen mit dem Ray, deswegen ist das okay. Es ist so klar, es ist lang. Es ist vielleicht auch von außen betrachtet zu lang. Aber wenn du... Also es gibt einfach Leute, die haben einfach keinen Bock auf so konfliktreiche und hochinteraktive Spiele, ne, geschenkt. Dann brauchst du auch gar nicht drüber nachdenken, du spielst es dann einfach nicht. Thematisch gut, wenn du jetzt überhaupt keinen Bock irgendwie auf Cypher hast, dann spielst du es halt einfach nicht gut. Auch okay. Aber wenn du sagst, okay, grundsätzlich hätte ich aber eigentlich mal Bock da drauf und irgendwie reizt es mich, aber es ist ja so lang und in der Zeit kriege ich so viel anderes gespielt. Wie viel kriegst du tatsächlich anderes Großes gespielt? Klar, du kannst bestimmt viele Runden irgendwie fahren.
Ja. 5-Minute Dungeon.
Genau, viele Runden 5-Minute Dungeon. Dann bist du nach einer Stunde einfach fertig mit der Welt. Aber wenn du ein Spiel spielst, wäre es auch so ein... Ich finde, man muss es ja dann mit einem epischen Spiel auch vergleichen. Ne? Irgendwas, was auch groß ist, was abfüllend ist, was irgendwie opulent auf dem Tisch aussieht. Weil wenn du sagst, okay, ich spiele jetzt den ganzen Tag kleine Spiele, klar, das ist eine andere Nummer. Aber wenn du sagst, okay, ich spiele jetzt stattdessen, keine Ahnung, ein Voidfall.
Scythe.
Ja, und Scythe, dann schaffst du 2. Dann spielst du ein Voidfall und spielst ein Scythe mit 6 Leuten.
Ja.
Und das war's dann. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie 10 Spiele gespielt bekommst in der Zeit.
Das stimmt, ja. Jetzt, wir hatten ja auch in der Partie, wo ich gespielt habe, war es ja so, dass wir irgendwie 5 oder 6 Stunden.
Ja, da haben wir nur 5 Stunden gebraucht, weil ja einfach niemand aufgepasst hat, also, obwohl Dennis selber darauf hingewiesen hat und ich mehrfach darauf hingewiesen habe, wenn wir jetzt nichts tun, dann gewinnt der Dennis einfach. Und dann hat, hat er
gewonnen, wenn ich fragen darf?
Ja, er hat
gewonnen. Auf Mechator Rex oder?
Ja, aber wie hatte der nochmal gewonnen? Ja, ich glaube, der hatte Mechator Rex hatte er und dann, das ist, die anderen haben wirklich, wirklich sehr, sehr strange gespielt.
Okay, ja. Weil was wir jetzt gemerkt haben, ist ein anderer Punkt. Ich weiß nicht, ob ich weiterspringen kann oder Patrick, du noch oder ihr jetzt irgendwas zur Länge sagen wolltet.
Alles gut, mach ruhig.
Alles. Wir haben jetzt ein paar Mal gemerkt, es ist natürlich auch Gruppenmeter, aber Mechator Rex ist echt so ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Und irgendwie immer so die erste Objective ist, okay, ich kann nach Mechator Rex gehen, weil dann gibt es eine von diesen 8 Aktionen, wo man einfach sagt, ich kriege einen Punkt, wenn ich Mechator Rex habe. Und das klingt so, als würde ich dann halt einfach schneller Punkte machen als alle anderen. Das Problem ist, es hat noch nie jemand geschafft, auf Mechator Rex zu sein und das dann nicht zu, also Hate Drafted zu bekommen. Also ja, weggenommen zu bekommen, dass man einen Punkt macht. Und dann höchstens über, ich nehme erst Politik und wähle mich selber, dass ich das als erstes wählen kann, die Runde danach. Und dann ist es halt nur jede zweite Runde ein Punkt und das macht schon wieder eigentlich gar nichts aus. Ich habe das Gefühl, Mechator Rex ist, also ich bin Noob in dem Spiel, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen eine, ich will nicht sagen Falle, aber vielleicht.
Aber schon Falle.
Aber schon Falle, ja. Jedenfalls, es kann wirklich auch Gruppenmeta sein. Das ist bei uns eben, also es hat, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand, der, deswegen finde ich das so spannend und bin aufgekommen, ich habe es noch nie erlebt, dass derjenige, der Mechator Rex eingenommen hat, dann auch gewinnt. Weil es dann am Ende doch relevanter war, welche 2 Punkte Public Objectives wir bekommen und wer praktisch näher daran gerade ist, zufällig anhand der ja, Spielsituation.
Ja.
Der eben eher ja, die passenden Ressourcen hatte oder die Möglichkeit hat, einen Heimatplaneten einzunehmen oder was auch immer halt da es alles gibt an 2 Spieler Public Objectives.
Hast du, die Frage, spielt ihr mit, habt ihr mit Erweiterungen gespielt?
Nee, ohne.
Also nur Rundspiel?
Ja.
Genau, das ist auf jeden Fall, das hat sich, also die Dynamik des Punktens hat sich im Verlauf auf jeden Fall geändert. Im Grundspiel, wie viele Runden spielt ihr in der Regel? 6, ne? Wahrscheinlich Aktionsphase 6, vielleicht sogar Statusphase 6.
Ja. Das glaube ich sogar 7, ich meine.
Ja. Genau, wenn ihr auf die, also wenn ihr über die Stufe 2, dann zieht sich das so lang. Das ist in der ersten Erweiterung weniger geworden und mit Thunder's Edge noch mal eher. Also Statusphase 5 wirst du
vor nicht, der Statusphase schon einen
Punkt genau kriegen, oder? Du, okay, also okay, die Statusphase 5 wird nicht so oft erreicht. Vorher ist man einfach fertig.
Ja, okay. Das macht es natürlich weniger swingy, denn je nachdem, wie man diese Punkte kriegen kann, klingt es jedenfalls gerade weniger swingy als das, was ich von dem Spiel kenne.
Ja, es ist dann schon, es kann schon ganz swingy sein, um das vielleicht so ein bisschen einzuordnen. Also erstmal ist das eigentlich genau richtig dann gespielt, weil irgendjemand wird ja Mechator Rex nehmen. Das ist ja einfach ein geiler Planet. Ne? Du bist in der Mitte der Karte, du hast 6 Einfluss dort, was dir 2 Kommandomarker gibt. Also die Kommandomarker sind deine Aktionen. Die Dinger sind wertvoll. Du willst das Zeug haben. Du kannst damit besser abstimmen, weil es einfach mehr Stimmen gibt. Das ist ein guter Planet. Du willst den haben. Ziele sind dafür wichtig. Also den nicht zu nehmen, macht ja keinen Sinn. Also irgendjemand muss den nehmen. Der Erste, der hingeht, kriegt einen Punkt. Sowieso. Ganz einfach so.
Ja. For free.
Das ist schon mal ganz gut. So, und dann hängt man da. Und dann ist es natürlich genau richtig, dass der Tisch aufpasst und sagt, okay, wer immer da ist, der kann auf jeden Fall nicht die Imperiumskarte bekommen, um noch einen Punkt damit zu bekommen. Gleichzeitig ist die Imperiumskarte natürlich saugut, weil sie dir ermöglicht, während der Aktionsphase öffentliche Aufträge zu werden, die man sonst normalerweise nur in der Statusphase werden kann.
Ja.
Und du bekommst einen Geheimauftrag, an die du sonst nicht rankommst. Also Geheimaufträge kriegst du de facto hier und da über was anderes, aber eigentlich ist deine Quelle, an Geheimaufträge zu kommen, über die Imperiumskarte. Das heißt, die ist sowieso sehr gut, weil du dann schneller Punkte machen kannst für die öffentlichen Aufträge und auch in den Geheimaufträge günstiger kommst. Deswegen, klar, ist ein Hate-Draft in dem Sinne, aber du kriegst schon was dafür. Und die anderen müssen dann eben gucken, dass sie dann zwischendurch mal Politik nehmen, um sich selber zum Sprecher zu machen und bla bla. Viel geschickter ist es dann zum Beispiel, sowas zu machen wie, ich nehme Politik, dann bin ich der Sprecher, in der nächsten Runde nehme ich Imperium, bin gar nicht auf Mechator Rex, fliegt dann aber dahin, und kann dann den Punkt machen. Und darüber, das muss natürlich so ein bisschen vorgeplant werden. Ne? Ich muss mich dann richtig positionieren, Flotte bereit haben. Aber das sind dann so spannende Sachen, wie ich dann dahin fliege. Dann gibt es dann so Technologien, die mir ermöglichen, direkt nur noch eine Aktion zu machen, damit man nicht mich wieder wegbombt, bevor ich die Karte ausspielen kann. Also da gehen schon viele Sachen. Deswegen würde ich dem so halb zustimmen, dass es eine Falle ist. Es ist schon ein sehr guter Planet und ja, da dreht sich dann schon sehr viel drumherum, so ist nicht. Aber ja, oft liegt er dann einfach brach und es gibt gar keinen großen Kampf darum, bis es dann so in die entscheidende Phase des Spiels geht, ja.
Ja. Tja, so ist das. Jetzt sollten wir vielleicht mal darüber sprechen, wie wir das Rating denn so sehen. Ist das gerecht auf Platz 6 für uns oder sagen
Nein.
wir, das muss höher oder niedriger. Du kannst ja gern direkt einmal rein ragen. Das ist viel zu niedrig, das muss auf 1.
Nee, ich finde, das ist da, also ist mir egal, ehrlich gesagt. Also, das heißt, ist mir egal. Ich finde schon, es ist ein Top-10-Titel, so insgesamt, weil es einfach sehr, sehr besonderes Spiel ist, mit einer langen Geschichte. Auch so in der Brettspielszene, in der Industrie irgendwie eine lange Geschichte, dann ist das Spiel, was Fantasy Flight Games gegründet hat am Ende des Tages und das ermöglicht hat, da, wo viele andere Designer rausgekommen sind. Corey Konietzka ist bei Fantasy Flight eingestiegen, weil er sich mit einer Twilight Imperium Erweiterung beworben hat und solche Sachen. Ne? Also es ist schon ein Spiel, was ja die Szene, glaube ich, geprägt hat. In USA sicherlich mehr als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Und es ist einfach ein Erlebnis, das Ding zu spielen. Gibt kein anderes Spiel, wo ich so viel Energie reingesteckt habe, wo ich so viel drüber nachgedacht habe, wo ich so viel drüber im Vorfeld, im Nachgang mich mit auseinandergesetzt habe. Daher ist es auf jeden Fall für mich ein Top-10-Titel. Es ist kein Top-1-Titel, meiner Meinung nach, weil es einfach nicht inklusiv dafür ist.
Ja. Willst du zuerst, David, oder?
Ja, also ich bin auf jeden Fall bei ihm. Ich sehe es auch in den Top 10 verdient. Und es ist zu nischig, um praktisch jetzt einfach so auf das beste Brettspiel universell von allen Seiten betrachtet zu sein, klar. Ich würde es aber höher als, also wir geben ja jetzt immer jede Folge so ein Update zu, wenn das jetzt unsere Top 100 wäre.
Ja, okay.
Und genau. Und das ist bei mir auf jeden Fall bis jetzt auf Platz 4 und über Gloomhaven und Brass Birmingham.
Spannend.
Ja, aber wenn ich praktisch Geburtstag habe und alle meine Freunde zwingen kann, ein 8-Stunden-Spiel mit mir zu spielen, dann wünsche ich mir immer noch Dune Imperium 3 gegen 3 und nicht Twilight Imperium. Aber okay. Imperium auf jeden Fall.
Ja. Ja, von allen Spielen, die wir jetzt besprochen haben, das ist ja theoretisch der 7. Titel, den wir besprechen. Wir haben Dune Imperium Uprising als eine Folge gemacht. Das ist Platz 5 und 6, Dirk. 5 und 7. Und ich würde jetzt Twilight Imperium tatsächlich ganz hinten anstehen lassen. Gerade von den Titeln, die wir schon besprochen haben. Einfach, weil ich erstens noch nicht die Erfahrung gemacht habe, wie ihr habt vor allem Dirk ja sowieso, aber du, David, hast da jetzt auch öfter schon gespielt. Ich hatte halt eine Partie und so wie Dirk mir das gesagt hat, ist es halt nicht die Experience gewesen, die man haben sollte mit dem Spiel. Deswegen will ich dem auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Auch das, was wir heute besprochen haben, wirkt auf mich so, als sollte ich dem unbedingt nochmal eine Chance geben. Nur es ist halt, wie gesagt, dieses Event, was man halt einmal planen muss, was es schwerer macht, dass es eben dazu kommt. Und
das ist einmal eine geile Chance.
Ja, theoretisch könnte ich es öfter spielen, wenn ich jedes Jahr auf der Burg bin.
Genau.
Ne? Aber ja, ich habe halt nicht die Erfahrung mit dem Spiel, weswegen es zwingt jetzt nicht alle anderen Spiele, die auf dieser Liste sind bisher, habe ich öfter gespielt und mag ich gerne zu spielen. Es ist jetzt noch kein Titel dabei gewesen, wo ich sagte, den hasse ich. Auch Pandemic Legacy hat mir im Grunde vom Spielen sehr gefallen, auch wenn die Legacy-Kampagne jetzt nach hinten raus vielleicht nicht das schönste Erlebnis für mich war, wie wir es besprochen hatten. Aber ja, wie gesagt, es ist halt, ich habe da noch nicht die Zeit für investiert, um zu sagen zu können, das kann ich jetzt über ein Pandemic setzen, was sonst aktuell jetzt gerade eigentlich der schlechteste Platz quasi wäre von all denen, die wir schon besprochen haben.
Okay, das heißt, gegen welchen Spiele muss ich sie ranken, das erst ranken?
Brass Birmingham, Ark Nova, Pandemic Legacy 1, Gloomhaven und Dune Imperium.
Okay, dann also als kleiner Spoiler, es ist auf jeden Fall meine Top 1. Ich kann das nicht auf meine persönliche Liste auf meiner Überraschung. Glaube ich, wäre jetzt komisch, wenn ich da was anderes sagen würde. Auf so einer Liste würde ich es unter Brass Birmingham einsortieren.
Krass.
Okay. Weil Brass Birmingham, ich weiß, viele Leute finden es irgendwie auch overrated, dass es da oben ist, aber Brass Birmingham ist für mich der Inbegriff von Eleganz, was ein Brettspiel angeht.
Ich finde es auch sehr schön, ja. Ich hatte damals den Hot Take gemacht, als wir die erste Folge dazu gemacht haben, dass es nur auf Platz 1 ist, weil die Leute keinen Bock mehr hatten auf Gloomhaven auf Platz 1. Dann das war die Notlösung quasi, dass es damals ein Rage-Downvote und Upvote gab.
Gibt's auf jeden Fall, ja.
Ja. Und David, wir können ja vielleicht jetzt hier exklusiv, sehe ich gerade, das Update geben. Arche Nova ist auf Platz 2 einfach jetzt.
Es ist wirklich.
Ach, was jetzt in dem Moment?
Auf, ja? Es ist auf Platz 2.
Ja. Verdient, Ark Nova gehört vor Pandemic. Ich habe auch Pandemic eigentlich nicht so viel Spaß gehabt. Also Twilight Imperium macht mir jedes Mal mehr Spaß als jegliche Pandemic Legacy, ich habe alle gespielt. Aber ich kann nachvollziehen, warum Pandemic darüber ist, einfach nur, weil es irgendwie gefühlt einflussreicher war. Also einfach, was es für die Brettspielwelt getan hat, für die Legacy-Welt getan hat. Also und halt einfach viel, viel, viel approachable, also für mehr Leute ist.
Ja. Definitiv. Nee, also ja, Pandemic insgesamt und auch Legacy Pandemic hat schon. Ja, also super viel für die Brettspielszene getan. Genau wie in Gloomhaven auch. Ne? Also auch anders. Also der Einfluss von Gloomhaven und Pandemic ist, glaube ich, deutlich höher als der von Brass oder sowas. Ne? Das muss man schon sagen.
Ja.
Die haben beide also Pandemic Legacy einfach sehr vehement dieses Legacy-Ding gepusht. Obwohl das ja gar nicht das erste war, aber und Gloomhaven natürlich auch. Ne? Also einfach auch vom Umfang dieser Box und sowas, einfach wie groß so ein Ding sein kann und wie lang man daran spielen kann, schon sehr, sehr viel für die Welt der Brettspiele getan, definitiv.
Ja, ja. Man sollte jetzt aber Risiko nicht, also Risiko war ja das erste Risk Legacy, erste Legacy-Spiel, das hat jetzt nicht so viel dafür getan, das ist schon.
Nee, ja.
Ja, cool.
Es gibt noch so ein paar Sachen, wo ich mich zurückgehalten habe, weil ich Dirk den nicht reinreden wollte.
Ja,
bitte. Aber also jetzt, wo wir auch über unsere eigene Meinung über das Spiel sprechen, dachte ich, ich kann noch mal ganz kurz reingrätschen. Und zwar, also was ich super, super cool finde, und ich glaube, wir spielen echt ganz anders. Und das habe ich jetzt erst gemerkt, weil ich immer mit den gleichen Leuten spiele, wie viel Group-Meta wir haben. Allein schon die Discussion über Mechator Rex einnehmen als erstes. Und was wir zum Beispiel auch total machen, ist, jedes Mal, wenn jemand sich in der Küche ein Wasser oder ein Bier oder was auch immer holt, werden Secret Dealings gemacht. Und in Dune Imperium steht es extra als Regel explizit drin. Du weißt am besten, was dein Table für Kommunikationsregeln am besten findet.
Ja.
Und du weißt zum Beispiel am besten für Newbies, okay, let's not, genau, also, aber ich hatte es noch, also einfach nur, ich hab eine Gruppe, die liebt diese Interaktion. Die liebt es, Versprechen zu brechen und machen und auszuhandeln und sogar Future Promises zu machen. So, wenn du das nicht machst, dann helfe ich dir aber nächste Runde, dann kann man sich nicht drauf verlassen oder doch. Und also wir haben am Ende mal jegliche Kombination an Leuten in Gruppenchats für solche Sachen. Und mir war das am Anfang auch viel zu intens, weil ich bin gar nicht, also ich bin da gar nicht so heiß drauf, aber ich habe eine Gruppe, die liebt das. Und dann, wenn man sich drauf einlässt, das macht das für mich halt aus. Das ist für mich die Twilight Imperium-Erfahrung. Das kann ich auch nur einmal im Jahr, weil danach bin ich erstmal 3 Tage. Aber es macht Spaß und ich denke halt immer noch drüber nach. Und dann auch mit so einem Grinsen, wie schön fies oder wie schön ausgeklügelt das war. Also das ist, also ich glaube, wir haben einfach eine ganz andere Gruppendynamik an der Stelle. Und was wir beim letzten Mal das erste Mal ausprobiert haben, ist, man kann vor dem Spiel schon, was erwähnt wurde, die Galaxie draften, anstatt dass man eine vorgefertigte nimmt. Und wir dachten auch erst, boah, das macht das Spiel ja nochmal eine Stunde länger am Anfang. Aber wir hatten so viel Spaß damit, weil du jemandem irgendwie so gemein den Zugang verbauen kannst oder sagst, hey, hier rum wird es ja für dich viel länger, wenn da jetzt was im Weg ist in der Galaxie, dann greifst du eher den Nachbarn an, das finde ich super. Wir hatten da echt super viel Spaß mit, die Galaxie eben uns zu bauen oder den anderen zu verbauen, je nachdem, wie man sieht. Also das ist auch nochmal ein Teil, wo wir echt sehr, sehr, sehr viel Spaß hatten und das gar nicht erwartet haben. Wir dachten, lass uns das mal ausprobieren und es war ein Highlight für uns alle. Kann ich empfehlen. Also wenn man das Spiel, also auf keinen Fall beim ersten Mal, aber ab dem zweiten Mal, wenn man die Zeit hat, würde ich es jetzt aus meiner Erfahrung heraus auf jeden Fall empfehlen, das auszuprobieren. Ich vergleiche es immer wieder mit Dune, weil das mein Favorite ist. Und beide Spiele haben Intrigenkarten. Die heißen in Twilight Imperium nicht Intrigenkarten, aber es ist auch eine der Stärken, finde ich, im Spiel, wo wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen haben. Ich glaube, die heißen einfach Aktionskarten.
Ja, die sind einfach Aktionskarten, genau.
Genau, und da gibt es auch eine Fraktion, die eben unendlich viele halten kann, statt ein Handlimit zu haben.
Ja, genau.
Und das macht es so schön fies. der kann in der Politik mogeln, der kann im Kampf mogeln. Das ist, ich finde es immer schön, wenn so ein unberechenbarer Faktor noch mit im Spiel ist, weil es einfach Spannung reinbringt. Genau. Mein größtes Manko an dem Spiel ist gar nicht die Zeit, weil, wie gesagt, ich nehme mir gern so einen Tag dafür. Wenn man halt die richtige Gruppe hat, ist es super für das, was es ist. Aber ich habe halt eher, also ich kann nachvollziehen, beziehungsweise ja, in unserer Gruppe, wir finden es immer sehr schade. Wir kommen in diese zweite Hälfte, siebte Runde, und hatten es eigentlich oft so, dass dadurch halt entschieden wird, wer gewinnt. Also wer näher zufällig gefühlt an diesem Public Objective ist. Einfach weil man in einer besseren Situation war und man wusste es halt nicht, welches Objective jetzt zwei Punkte gibt. Es geht sogar so weit, dass unser Dirk, also die Person, die das Spiel hat und alle Regeln auswendig kennt und der Papa von Twilight Imperium ist, sein eigenes Twilight Imperium mit alternativen Scoring-Systemen entwickelt mit seinen Freunden. Also er ist am Playtesten und vielleicht können wir eines Tages das auch hier mal erwähnen, wenn es denn soweit ist.
Schicken wir Dirk zu.
Genau, richtig, genau. Aber er, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, müsste er einfach mal mit der Erweiterung spielen, die dafür sorgt, dass du schon in der ersten Hälfte scoren kannst.
Also, genau, also die Erweiterung, ich würde nie wieder ohne Erweiterung spielen. Also das Thunder's Edge.
Welche von den beiden?
Alle. Also das ist das. Ach so, Problem. Also beide rein. Es ist einfach, jetzt ist es komplett. Red. Ich war so ein bisschen, Thunder's Edge hat nochmal eine ganze Menge Zeug dazugebracht. Am Ende des Tages gar nicht so viel, aber es sieht erstmal viel aus. Es ist nochmal irgendwie 500 Karten und 5 neue Fraktionen und so ein Kram, aber war dann auch okay. Wir haben es jetzt das letzte Mal gespielt, Anfang des Jahres, auch mit einer Einsteigerrunde, also Dennis und ich und dann 4 Leute, die es noch nie gespielt haben oder einmal irgendwann. Und dann habe ich mich gefragt, okay, spielen wir mit Thunder's Edge oder nicht? Mit Prophecy of Kings würde ich immer spielen, weil es wenig extra Regeln macht und so viel mehr Flexibilität bietet und das Spiel so stark beschleunigt. Und dieses genau dieses Ding, dass du nämlich in der siebten Runde da sitzt und irgendjemand kann jetzt zufälligerweise das Stage 2 scoren, hast du dann im Grunde nicht. Und das ist auch, da musst du wirklich eine gute Runde haben. Die müssen alle fit sein und alle hellwach die ganze Zeit, damit du da dann irgendwie sinnvoll was gegen tun kannst und alle sich irgendwie vorbereiten auf die Möglichkeiten, die da kommen an Aufträgen. In Prophecy of Kings sind eine ganze Reihe an Aufträgen dazugekommen, die so ein bisschen was, also das ist auch ja ein Problem im Grundspiel, in Anführungszeichen, das Problem, dass die Menge der Möglichkeiten für Aufträge sehr begrenzt ist. Du hast da noch so ein Dinge, dann bringt, also einfach das Flaggschiff zu besitzen oder eine Kriegssäule bringt dir einen Punkt. Musst du gar nicht einen Kampf mitgewinnen oder sowas.
Genau, ja, und dann ist es halt zufällig, ob du in die Tech-Richtung Flaggschiff gegangen bist oder nicht. Also.
Ja, so und dann eben sowas wie Gebäude bringen Punkte und so. Also das ist so ein bisschen interessanter gemacht worden. Insgesamt ist das Early Game etwas beschleunigt worden, dadurch, dass man, also die Runde dauert länger, aber du hast irgendwie mehr Dinge, die dir gegeben werden, weil du so kleine, du siehst so Erkundungskarten, die dir immer so in so ein Goodie geben. Also das hilft auf jeden Fall, dass hinten raus nicht so, okay, jetzt ist das eine Ding aufgedeckt worden, okay, gucken wir mal. Oft wird immer noch eins aufgedeckt und das ist dann immer noch ein sehr hoher Glücksfaktor, wer das dann jetzt scoren kann, aber du hast ein bisschen mehr Kontrolle dabei. Nichtsdestotrotz hat sich die Community natürlich Gedanken gemacht, was man dagegen tun kann. Es gibt zum einen den Modus, man spielt bis 12 Punkte, so ein Mittelding, damit nicht das erste Stage 2 das Spiel direkt dicht macht. Bin ich nicht so ein Riesenfan von. Man kann die Red Tape-Variante spielen, da werden die alle aufgedeckt, die Aufträge, aber man kann sie nicht alle scoren. Die werden nach und nach genauso freigeschaltet, aber du weißt, auf was du hinarbeiten musst.
Das hätte ich jetzt auch als, weiß nicht, Homebrewer als erstes ausprobiert für, also in der ersten Runde okay, da weiß man es eh noch nicht, aber wenn man dann Leute hat, die auch das Spiel schon durchblicken, dann kann man auch strategisch halt lang schon, also langfristig planen. Also wenn, genau. wenn die Sachen, die hinten raus Punkte geben, klar sind.
Die habe ich aber noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt, die Variante.
Das wäre so meine erste Homebrew-Idee auch und würde ich mal testen. Aber es klingt so, als gibt es noch eine Alternative, die du pitchen möchtest.
Genau, die habe ich nämlich auch schon gespielt und die ist meine Lieblingsvariante. Und man spielt auch bis 10 Punkte, aber es werden, man hat da 4 Geheimaufträge haben, normalerweise darf man nur 3 haben. Es werden nur 4 Stufe 1 Aufträge aufgedeckt und dann kommt halt früher in Stufe 2. Das ist quasi so ein Trick wie, also wenn du bis 12 spielen würdest, würdest du automatisch, weil du mehr Punkte brauchst, mehrere Stufe 2 aufdecken. Und wenn du nur 4 Stufe 1 aufdeckst, dann musst du halt früher anfangen, Stufe 2 aufzudecken. Und dann ist noch keiner so weit, damit zu gewinnen. Und du hast dann ein bisschen mehr Planbarkeit. Und dadurch, dass du also du hast quasi die gleiche Menge an Punkten, die du durch geheime und öffentliche Aufträge bekommst, nur so ein bisschen anders verteilt. Ja, und das ist meine Lieblingsvariante, wenn man das Punktesystem so ein bisschen anders machen möchte. Was auch gut funktioniert, um das mit der Länge so ein bisschen zu mitigieren, das spiele ich auch zwischendurch mit Leuten, dass man sagt, okay, sobald der erste Token gelegt wird, starten wir den Timer, 8 Stunden sharp, also wenn man jetzt zwischendurch ist, dann würde man den unterbrechen, und nach 8 Stunden wird die Runde, die dann läuft, zu Ende gespielt. Wenn dann keiner gewonnen hat, dann decken wir einfach Stufe 1 Aufträge auf. Und wir werten, so lange, dass, bis das nur noch einer werten kann am Tisch. Und dann hat man auch viel Spannung drin, aber das hinten raus, das Ausfransen so ein bisschen unter Kontrolle. Das ist auch eine ganz, ganz coole Variante für Leute, die sagen, okay, wir wollen das zeitlich so ein bisschen containen, wie lange es denn jetzt wirklich dauert.
Das aber ist eine gute Methode.
Auf jeden Fall empfehlen, machen das Spiel deutlich besser.
Ja, also die Scoring-Varianten klingen spaßig für mich. Ja.
Und die, also dieses, das könntet ihr auch ohne die Erweiterung natürlich machen, ne? Also
genau, ja, ohne
Tape, ohne Prophecy of Kings. 444-Ding, das geht dann natürlich auch ohne Erweiterung, kein Problem.
Aber du kennst jetzt das nächste Geburtstagsgeschenk schon mal.
Für ihn, ja, Prophecy of Kings auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Sehr cool. Ja, habt ihr noch irgendwas, was ihr über das Spiel loswerden wollt? Unbedingt, was wir nicht besprochen haben, was ganz wichtig ist.
Ganz, ganz wichtig ist, großes Dankeschön an Dirk für deine Expertise hier an der Stelle auf jeden Fall.
Sehr gerne. Ich rede gerne über Twilight Imperium.
Deswegen dachte ich auch sofort an dich, als ich wusste, dieses Spiel kommt jetzt dran. Da brauche ich den Dirk hier in dieser Folge.
Sehr gut. Sehr gut.
Ja, danke auf jeden Fall. Und nochmal der Aufruf, hört euch die BGT an. Sind geniale Spieler, Spielende dabei, in den unterschiedlichsten Regionen, geile Menschen, also ja, macht immer sehr, sehr viel Bock, in die Folgen reinzuhören und auch mit euch so abzuhängen.
Vielen Dank.
Ja, da nicht für. Genau, in nächste Woche spreche ich mit Jacqueline wieder über das, was uns so die letzten Wochen in der Brettspielwelt passiert ist, was wir gezockt haben, was neu gekommen ist und so weiter, was uns einfach beschäftigt, ein bisschen plauschen. Und in 4 Wochen geht's hier in dieser Rubrik mit einem Spiel, was wir beide noch nicht gespielt haben, David.
Mhm. Ja, es wird jetzt hart. Wir müssen War of the Ring lernen.
Wir müssen War of the Ring lernen, genau. 2 Spieler. Spiel in Twilight Imperium Größe gefühlt.
Ja. Hat das einer von euch?
Nee, wir haben es. ich habe es auf
Tabletop.
Tabletop Simulator. Ja. Genau.
Okay,
mir angeguckt, das gibt es da gescriptet. Und genau, das wird es werden. Ja.
Genau, da müssen wir uns irgendwie ein, 2 Mal treffen und hoffen, dass wir es irgendwie über die Bühne kriegen. Petros kriegen wir dafür wohl wahrscheinlich nicht vors Mikrofon.
Ja, keine Ahnung, musst du fragen. Keine Ahnung. Aber das wäre natürlich Premium, ne? Also das wäre schon sehr cool.
Ja, mal schauen. Erstmal gucken, dass wir das überhaupt spielen.
Ja. Ansonsten müssen wir was tauschen, wenn wir es nicht schaffen, irgendwie in der Reihenfolge. Mal gucken.
Genau.
Ja.
Gut, ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank nochmal, Dirk.
Und sehr gerne, sehr gerne.
Viel Erfolg. Worum geht es bei euch in der nächsten Woche in der BGT?
Wir starten jetzt demnächst mit unserer Community-Top-Liste. Da konnte die Community ihre Spiele von 2025 einreichen. Gar nicht die dort rausgekommen sind, sondern die Leute begeistert haben im Jahr. Und dann, ja, ist das so ein langwieriger Abstimmungsprozess, den wir so beliebig lange laufen lassen, bis ich das Gefühl habe, jetzt sind genügend Sachen zusammengekommen. Und dann kompiliere ich daraus so eine Top 100 und die gehen wir dann von hinten nach vorne, wie sie das gehört, durch. Die anderen wissen nicht, welche Spiele dabei sind. Nur ich kenne die komplette Liste. Und dann, ja, gehen wir das einfach so durch. Jeder von ihnen hat natürlich auch abgestimmt. Und dann sprechen wir einfach über die Spiele. Ist super cool, weil dadurch, dass die Leute abstimmen und dass natürlich ganz viele Nicht-Content-Creator sind, ist die Liste extrem divers. Das kann ich an der Stelle schon spoilern. Ist echt cool, was da an Titeln genannt wird und wie die Platzierungen sind. Ist echt eine große Freude, die Liste durchzugehen.
Kannst du spoilern, ob Twilight Imperium in der Liste ist?
Ja, das kann ich spoilern. Ist natürlich dabei, weil der Leute mit mir das gespielt haben. Ja.
Okay, sehr schön. Ich bin gespannt, wo. Ja.
Tja, dann hör nächste Woche bei der BGT ein, dann wirst du es vielleicht schon erfahren. Es sei denn, es ist in der unteren Hälfte.
Das kann ich nicht spoilern.
Ich hoffe nicht.
Das kann
ich nicht. Ja, genau. Das, ich hoffe, ich höre nicht von Toilette Bäre nächste Woche.
Ja. Ja. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend und wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao.